Deutschlandfunk Kultur. Fazit Spezial.
Mit Susanne Burkert
und André Mumert. Herzlich willkommen.
Heute live von der Eröffnungsparty des Internationalen Theaterfestivals Theater der Welt. Wir sind für diese Fazitausgabe nach Offenbach gereist und haben uns auch ein bisschen Musik zur Verstärkung geholt. Im Hintergrund hören wir schon Baby of Control. Es wird also ein bisschen lauter heute. Und diese Band kommt aus Offenbach. Und Offenbach ist nicht nur die Stadt, in der der Wetterdienst zu Hause ist, sondern das ist die Seele Hessens.
We call ourselves Soul of Hessen, so welcome in the Soul of Hessen.
So jedenfalls beschreibt Oberbürgermeister Felix Schwenke sein Offenbach, eine Stadt mit knapp 130.000 Einwohnern, geprägt vom Zuzug aus der ganzen Welt. Früher gab es hier eine florierende Leder- und Druckindustrie. Inzwischen erinnert daran nur noch das Ledermuseum. Heute ist Offenbach eher Stadt der Dienstleister mit einem Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund von 64%.
Ja, und wir sind heute nicht nur in Offenbach, sondern gedanklich sind wir natürlich auch in Frankfurt am Main im benachbarten. Das ist nur 6 Kilometer entfernt, denn erstmals gastiert das Wanderfestival Theater der Welt gleichzeitig in 2 Städten. Wir sind hier jetzt, das hört man ja ziemlich deutlich, auf der Eröffnungsparty im Hafen 2 in Offenbach, wie man hier sagt. Und das ist so ein Gelände, ich weiß nicht, würdest du beschreiben? Bisschen.
Hier gibt es Wagenburgen, es ist so ein bisschen Stadtgarten, alternative Event-Location. Hier laufen auch tagsüber mal Schafe, Hühner und Gänse rum. Und hier sieht man jetzt am Abend die Liegestühle, Tribünen gibt es aus Paletten, alles mit Blick auf den Fluss. Hier gibt es auch ganz viel zu essen und zu trinken. Hier sind ganz viele Menschen jetzt nach der Eröffnungspremiere hergekommen und entspannen und feiern den Auftakt des Festivals.
Genau, wir stehen hier unter so einem Partyzelt, haben auch eine sehr schöne Beleuchtung. Das Ganze ist hier wirklich chillig und ist auch sehr, sehr warm immer noch. Und es ist eigentlich ein sehr lauschiger Abend. Und wir freuen uns, Ihnen in der kommenden Stunde das Festival ein bisschen vorzustellen. Das findet alle 3 Jahre statt. Wir haben die japanische Festivalleiterin Chiaki Soma zu Gast. Wir sprechen über die Eröffnungsinszenierung einer jungen japanischen Regisseurin, die wir gerade gesehen haben. Und wir haben viele internationale Gäste bei uns.
Ja, aber erstmal müssen wir was klären. Was ist das mit dieser Hassliebe zwischen der Bankerstadt Frankfurt und der Arbeiterstadt Offenbach? Die scheint es schon sehr lange zu geben. Was sagen eigentlich die Offenbacher selber dazu? Wir haben 2 gefragt.
Was die Städte angeht, würde ich sagen, dass Offenbach bescheidener, bodenständiger wirkt, nicht versucht, mehr zu sein, als es ist. Und das finde ich ganz angenehm, weil man weiß, was man hat und man versucht nicht, irgendwie was Besseres zu sein. Damit will ich nicht sagen, dass die Frankfurter sich für was Besseres halten, sondern einfach nur die Stadt an sich, also Offenbach an sich, ist sehr bodenständig und das mag ich.
Wir sind kein Großbürgertum wie die Frankfurter da drüber, sondern wir sind halt Offenbacher.
Offenbacher sind wir, sag mal, oder wie sagt man?
Offenbacher, ja.
Ein Offenbacher, den wir hier gerade schon kurz gehört haben, der zu diesem Thema Offenbach-Frankfurt sicherlich eine sehr dezidierte Meinung haben dürfte, das ist der Kulturdezernent Ralf Ziegler aus Offenbach, einer von 5 Mitveranstaltern in diesem Jahr. Wir müssen sie mal kurz nennen. Musontum Frankfurt, das Museum für angewandte Kunst in Frankfurt, das Schauspiel Frankfurt und
das Internationale Theaterinstitut.
Jawohl. Und das Kulturdezernat aus Offenbach.
Genau.
So, und Ralf Ziegler, wir müssen jetzt einfach mal fragen, wie ist das denn jetzt mit diesem Verhältnis zwischen Offenbach und Frankfurt? Haben wir das hier schon richtig beschrieben gehört?
Ja, das ist letzten Endes hat es natürlich den Hauch der Folklore, wie es alle kleineren Städte zu größeren Städten nebendran haben, wo bei denen die größeren Städte die kleineren noch nicht geschluckt haben. Also Offenbach ist ja immerhin nur halb so groß wie Neukölln beispielsweise. Und das hat, würde ich mal sagen, meistens hat es Charme und das ist naturgegeben. Ich meine, die Frankfurter haben im 30-jährigen Krieg in Offenbach kapitulieren müssen auf dem Schloss. Das ist was wahrscheinlich immer noch tief sitzt. Und generell ist es aber eben tatsächlich so dieses Hin und Her zwischen 2 Städten, die sich eigentlich mögen und die ohneinander nicht können, aber die ein bisschen sticheln und pieksen müssen, weil den Nachbarn so ein bisschen an der Nase rumführen, das muss man ja einfach.
Also keine Minderwertigkeitskomplexe?
Überhaupt nicht.
Und müssen Sie auch heute ganz besonders nicht haben, denn heute hat die Eröffnungspremiere stattgefunden des Festivals Theater der Welt, eben nicht in Frankfurt, sondern in Offenbach. Wir waren da alle, Sie auch, Sie haben es gesehen. Erstmal ist es ein tolles Gefühl für Sie, dass das Festival eben tatsächlich in Offenbach stattgefunden hat?
Das ist absolut grandios und letzte Woche hat bei einer Sitzung hat der Anselm Weber, der Intendant vom Schauspiel Frankfurt, gesagt, mit dieser gemeinsamen Arbeit mit dem Theater der Welt Offenbach-Frankfurt schreiben wir regionale Kulturgeschichte und das kann ich nur bestätigen, es ist ein grandioser Moment für uns.
Jetzt haben wir alle gemeinsam die Eröffnungspremiere erlebt vor rund einer Stunde. Die Backchen, Holsteiner Milchkühe. Wir sprechen gleich später noch mit unserer Kritikerin darüber. Das war schon ziemlich krass, sind auch ein paar Leute gegangen. Also da gab es ziemlich viel laute Töne, sehr viel Schrilles, sehr viel Sex. Wie war es für Sie? War das die richtige Eröffnungspremiere aus Ihrer Sicht?
Nee, ich würde mal sagen, es war ein Festival in einem Festival. Also es ist ein unglaublich vielfältiges Stück gewesen, das natürlich durchaus auch provokant ist, aber das eben in dieser Breite von sehr berührend bis eben sehr schräg und verrückt einfach die Breite dessen bringt, was Theater heute kann und das eben wirklich in einer sehr lebendigen und auch persönlichen Form. Also
wir haben viel schon darüber gehört. Offenbach ist selber multikulturell, da ist die Welt sowieso schon zu Hause. Glauben Sie, dass mit diesen Veranstaltungen hier vor Ort auch ein neues Publikum vielleicht fürs Theater gewonnen werden kann? Kann Theater der Welt da sogar Hürden abbauen? Können Sie sich das vorstellen?
Theater der Welt ist schon grundsätzlich auch darauf angelegt und glaube auch mehr als viele vorherige Auflagen, eben dieses Integrative mit zu verwirklichen und das eben sowohl hier bei uns in Offenbach wie auch in Frankfurt. Wir sind ja deutschlandweit die beiden Städte mit dem höchsten Anteil an Migrationsbevölkerung, bei uns um die 160 Nationen, aus denen die Offenbacherinnen und Offenbacher kommen. Und hier geschieht viel, also von Jugendprojekten, Nightwalks bis zu einer ganz großartigen Virtual Reality Inszenierung hier in der Alten Schlosserei, was tatsächlich auch, würde ich mal sagen, nicht ausschließlich dem gängigen Festival-Theaterpublikum zugänglich ist. Und wir hoffen schon, dass man da einige Leute involvieren kann, die dann sagen, so die Schranke zum Theater, das kann ich durchaus mal übertreten, das war richtig spannend.
Das sagt Ralf Ziegler, Kulturdezernent von Offenbach. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier waren. Wir wünschen für die Party heute sowieso noch viel Spaß und natürlich für das Festival viel Erfolg und viele neugierige Besucher.
Vielen Dank und toll, dass Sie da sind.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Ralf Ziegler war das, er hat es schon gesagt, es findet viel statt. Es gibt Inszenierungen aus der ganzen Welt, Produktionen aus dem Iran, aus Australien, der Ukraine, aus Brasilien. Aber schauen wir doch jetzt mal gleich auf diese erste Arbeit, die hier beim Festival Theater der Welt zu erleben war. Vor einer guten Stunde ist sie zu Ende gegangen im Theater Kapitol, übrigens eine ehemalige Synagoge hier in Offenbach. Und da wurde gezeigt, Susanne Burkhardt hat es eben gerade schon erwähnt, die Backchen Holstein Milchkühe, eine Inszenierung von Satoko Ishihara. Und unsere Kritikerin Esther Bold war dabei. Wir können jetzt darüber sprechen, wie das war. Es war eine sehr spezielle Erfahrung, glaube ich, für uns alle. Es war ein ganz krasser, extremer Theaterabend. Das können wir, glaube ich, einfach schon mal vorausschicken.
Ja, und es ist, ich finde es jetzt auch ganz lustig, dass wir zu dritt darüber reden können, weil es ist ja sonst im Fazit nicht so üblich, dass wir als Moderatoren das auch gesehen haben. Aber vielleicht kannst du erstmal beschreiben, Esther, wie es dir ging, wie du den Abend erlebt hast. Oder vielleicht müssen wir vielleicht erstmal grob das Setting beschreiben.
Genau, Satoko Ishihara ist Regisseurin und Autorin aus Japan. Sie haben es schon gesagt. Sie hat an diesem Abend sich an den Backchen abgearbeitet und die aber in einen, würde ich sagen, japanischen, zeitgenössischen Kontext und in Fragen, die da gerade sehr virulent sind, versetzt. Auf der Bühne sehen wir den Arbeitsplatz einer Hausfrau, eine Küche, Tische, Stühle, Bänke, ein Sofa und ein Bügelbrett, das noch unterschiedliche Rollen spielen wird in der Symbolisierung oder auch in der von Aktivitäten. Und das ist der Schauplatz für 2,5 Stunden intensives Musiktheater, das sich mit unserer extraktivistischen Kultur auseinandersetzt.
Ja, das müssen wir, glaube ich, nochmal erklären. Da werden ganz viele Themen angesprochen. Also mit den Backchen vom Euripides hat das erstmal nicht so wahnsinnig viel zu tun.
Müssen wir auch mal die Backchen nochmal kurz auffrischen.
Genau, da geht es ja darum, dass der Gott Dionysos die Bürgerinnen und Bürger von Theben im Grunde genommen verflucht, weil die ihm nicht genug Anbetung zuteil werden lassen und dann die Frauen in so einen Wahnzustand versetzt, die dann also brutal durch die Lande ziehen und Orgien feiern. Es wurden heute auch so ein bisschen Orgien gefeiert, aber es ging noch um so viel mehr, nämlich zum Beispiel auch um diese Milchkühe aus Schleswig-Holstein. Ich glaube, darüber muss man auch erstmal sprechen. Was haben die mit diesem Stück zu tun?
Also die Dionysos ist ja eine Mischfigur aus Gott und Mensch und wir begegnen in dem Stück ein Mischwesen aus Kuh und Mensch. Die Hauptfigur, die Hausfrau, war früher professionelle Besamungstechnikerin bei Kühen und in einem Also man muss dazu wirklich sagen, dass das ganze Stück ja von Groteske und von Überzeichnung lebt. Deswegen hört sich das jetzt, was ich sage, alles einigermaßen grotesk und überzeichnet an. Also sie hat sich erstmal eine Samenspende eines japanischen Mannes für sich selbst geordert und dann sozusagen im Affekt die einer Kuh eingepflanzt. Daraus entsprang dann irgendwie ihr Kind, was sie ein paar Jahre mit aufgezogen hat. Minotaurus, also mit Menschenkopf und Kuhleib, bis sie dann nicht mehr zu Rande kam mit dieser gemischten Physikalität und dieser Mischung aus Tier-Natur und Mensch-Natur und es verlassen hat. Und was aber sehr stark auch thematisiert wird an dem Abend, ist ihre Geschichte als Besamungstechnikerin und deswegen, also der Aufstand, den wir da erleben, ist der Aufstand der Kühe, der Aufstand der gepeinigten Kreaturen, die im Namen des Kapitalismus, im Namen von wir brauchen Milch, wir müssen Milch herstellen, wir müssen Fleisch herstellen, deswegen müssen die Kühe jedes Jahr ein Kalb gebären, ausgebeutet und, wenn man so möchte, vergewaltigt werden in diesem Akt der künstlichen Besamung. Und es gibt auf der Bühne einen ganz fantastischen, finde ich, Chor der Seelen der Kühe, die immer wieder, wie eben der Chor auch in der griechischen Tragödie, einzelne Protagonistinnen und Protagonisten anheizen, Szenen kommentieren, Anklage erheben.
Tatsächlich singen die auch sehr eindrucksvoll.
Genau, das können wir jetzt mal hören und blenden mal ganz kurz Baby of Control hier im Hafen 2 ein bisschen runter und hören mal kurz den Chor aus dem Backchen. Ja, so klang heute Abend der Chor der Seelen der gepeinigten Milchkühe und es gab eigentlich nur eine menschliche Figur auf der Bühne die ganze Zeit, weil es gab auch einen Hund, also einen Hund dieser Hausfrau, so ein Zwergpinscher, der auch von einer Frau dargestellt wurde, auch sehr, sehr schräg und überrissen.
Das stimmt, genau. Und auch dieser Hund, der am Anfang... Die Hausfrau erfüllt jedes Klischee, was man auch hier von einer Hausfrau haben kann. Sie redet viel, was sie aus sich sozialen Medien und aus dem Internet irgendwie zusammengeklaubt hat an Alltagswissen. Und dazu gehört auch, dass das Hautkontakt Oxytocin ausschüttet. Und deswegen hat sie den Hund, um mit ihm ganz viel bestreichen lässt und das ganz viele Glückshormone zu produzieren, damit es ihr gesundheitlich besser geht in ihrer ansonsten nicht so richtig komfortablen Situation. Der wird von einer Performerin gespielt und auch natürlich dieses Mischwesen aus Kuh und Mensch, was dann irgendwann auftritt, ihr Kind, was ihre Rechte als Kind auf eine Art und Weise einfordert und dann aber auch so ein ödipales Moment hat, die eigene Mutter vergewaltigen zu wollen, wird auch von einer Schauspielerin gespielt. Ziemlich toll allerdings. Ich habe jetzt leider in der Kürze der Zeit den Namen nicht rausgelegt, aber es war sehr beeindruckend.
Es waren überhaupt nur Frauen auf der Bühne, muss man sagen. Ne?
Und es war auch ein, glaube ich, stark inhaltlich feministischer Abend, das muss man sagen. Es geht um Frauen und auch um ihr Verhältnis zu Männern, um die Sexualität der Männer. Da wird schon viel vergewaltigt von Männern auch. Da wird auch der Hund vergewaltigt zum Beispiel. Ich möchte das schon nochmal sagen, das klingt jetzt alles so wahnsinnig zivil und freundlich, wie wir das beschreiben. Das ist ein wirklich radikaler Abend, der auch einem wirklich in die Glieder fährt und auch mit einer Sexualitätsdarstellung sehr extrem ist. Das hat auch viele verschreckt. Also da sind schon einige, glaube ich, die jetzt sagen, das war vielleicht für mich jetzt nicht der perfekte Auftakt für so ein Festival, oder?
Genau, es sind einige gegangen und ich finde auch aus nachvollziehbaren, also in Momenten, wo einem das ganz schön in die Glieder gefahren ist, was da verhandelt wurde. Das ist ja auch so, dass dieses Groteske, dass diese Überzeichnung die Gewaltsamkeit eher noch verstärkt. Also genau, es wird ganz stark thematisiert, was, also die Hausfrau sagt es einmal so schön, sie muss den Rest ihres Lebens nicht mehr arbeiten, weil sie geheiratet hat, sie hat ein Dach über dem Kopf und zu essen, aber ihre Arbeit besteht dann natürlich doch darin, zur sexuellen Befriedigung ihres Mannes zur Verfügung zu stehen und ihn mit Essen und sauberen Klamotten zu versorgen. Also die auch die gewaltsame Verbindung zwischen den Kreaturen und auch diese körperliche Ausbeutung wird permanent thematisiert und an unterschiedlichen Objekten, würde ich sagen, durchexerziert, eben an Kühen, an dem Hund, an den unterschiedlichen Frauen, die auftauchen in verschiedenen Szenen, in dem Stück. Und das ist halt sehr brutal, aber ich finde es auch sehr eindringlich tatsächlich.
Also für Sie so ein gelungener Auftaktabend?
Wahnsinnig strapaziös für einen Auftakt. Also jetzt kein fröhlicher, wir umarmen alle Festival-Auftakt, aber ich finde es sehr intensiv und bin total neugierig tatsächlich, was wie es jetzt weitergeht auch.
Ja, das sind wir jetzt auch auf jeden Fall. Auf jeden Fall schon mal ein kontroverser Einstieg. Die Backchen-Holstein-Milchkühe, inszeniert von der japanischen Regisseurin Satoko Ishihara. Für uns gesehen von Esther Bolt. Dankeschön.
Sehr gerne.
Ja, und Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage, heute live von der Eröffnungsparty des Festivals Theater der Welt. Wir sind in Offenbach. Dort gab es heute die Premiere, über die wir gerade gesprochen haben. Und dort haben wir natürlich auch die Festivalleiterin getroffen.
Genau, die kommt ebenfalls aus Japan, Chiaki Soma. Und damit wird erstmals Theater der Welt von einer Person geleitet, die nicht aus Europa stammt. Chiaki Soma bringt reichlich Erfahrung mit. Sie ist Gründerin und Direktorin von einem Kunst- und Theaterkollektiv in Tokio. Sie war auch Programmdirektorin von Festival Tokio. Und wir haben vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie nach ihrem Konzept des Festivals gefragt.
The concept of world, it's somehow occidental one, I might say, because of course.
Man kann das Konzept, das hinter dem Wort Welt steht, unterschiedlich deuten. Auch in der asiatischen Welt gibt es natürlich die entsprechenden Ausdrücke, aber es steckt eben nicht zwangsläufig dieselbe Bedeutung dahinter wie in der westlichen Welt. Hier wurde Welt aus einer stark eurozentristischen Perspektive verstanden, aber es gibt viele verschiedene Welten, die man aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachten kann. Deshalb finde ich es auch wichtig, dass der Name des Festivals konzeptuell neu interpretiert werden muss. Leider konnten wir ihn nicht in Theater der Welten verändern. Das wäre für die Organisatoren doch ein bisschen viel gewesen. Aber wir können es den Besucherinnen und Besuchern nahebringen. Ja, hier geht es um ein Theater der Welten. Für die Deutschen klingt das wahrscheinlich ein bisschen seltsam. Ich komme eben von außerhalb und so bringe ich auch ganz neue Perspektiven mit. Wir müssen das heute intersektioneller denken. Ja, ich bin eine Frau, aber wie definiere ich diesen Begriff? Es wird ständig ein Unterschied gemacht zwischen Männern und Frauen, Menschen und Tieren, dem Westen und dem Osten. Aber wir können dies vielleicht komplexer und weniger binär denken.
Yes, in this sense I might say this concept of
Theater der Welten bedeutet also, die einzelnen Bereiche dürfen einander überlappen.
Bei der Vorstellung des Programms fiel immer wieder ein Wort, Inkubationismus. Das scheint ein Wort zu sein, das Ihnen sehr wichtig ist. Vielleicht können Sie mal erklären, was Sie genau darunter verstehen.
Yes, actually during the pandemic.
Während der Pandemie, besonders am Anfang, war es für uns alle schwer. Wir mussten uns selbst isolieren und in Quarantäne gehen. Das Wort Inkubation steht für mich symbolisch für diese Zeit. Es beschreibt verschiedene Zustände. Dass man etwas Neues zur Welt bringt, aber auch, dass man auf Symptome wartet. Es steht symbolisch für unser Empfinden in der Pandemie und hat für mich perfekt zu einem Festival gepasst, das nach 3 Jahren endlich wieder stattfinden kann. Die Inkubationszeit in der Pandemie war immer auch ein verunsicherndes Warten auf die Zukunft. Die Frage ist, wie können wir zugleich von unserer Erfahrung lernen aus der Pandemie? Heute versucht man einfach, alles zu vergessen, als wäre gar nichts passiert. Aber ich glaube, wir haben durchaus etwas gelernt, dass wir mit Unsicherheit tatsächlich leben können. Nicht nur auf eine negative, sondern auch auf eine positive Weise.
Und wie wird sich das in dem Festival dann darstellen? Also das sind ja ganz wichtige Gedanken, aber wie transportiert man das dann in so ein Festival? Weil das ist ja wahrscheinlich sehr lange auch geplant.
Als ich angefangen habe, das Festival zu organisieren, habe ich den eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern von diesem Konzept erzählt. Ich denke, sie alle finden nun unterschiedliche Formen, es zu interpretieren und auf sehr unterschiedliche Weise zu verarbeiten.
And also you have a big exhibition in the Angewandte Kunst.
Außerdem gibt es eine große Ausstellung im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt, den Incubation Pot, wo das Publikum eine ritualisierte, meditative Erfahrung machen kann. Und letztlich möchte ich die Frage an die Besucherinnen und Besucher weitergeben. Wie erleben Sie das während des Festivals? Was ist Ihre ganz persönliche Inkubationserfahrung?
Yes, during the festival. And maybe you can ask yourself what it means for you to be incubationism, right?
Diese Erfahrungen der Pandemie, die Unsicherheit, die damit zusammenhängt, hat auch gerade junge Menschen sehr stark getroffen und beschäftigt. Das ist ihnen auch sehr wichtig, die dann hier im Festival besonders anzusprechen, auch Kinder, Jugendliche. Das ist für sie ein wichtiger Schwerpunkt, oder?
Yes, that's totally true. And I heard that German kids, especially in the primary school,
ja, das ist absolut richtig. Ich habe gehört, dass deutsche Grundschüler in der Pandemie beinahe 2 Jahre lang zu Hause bleiben mussten. In Japan war das nur 1 oder 2 Monate der Fall. Es überrascht mich, dass gerade in Deutschland ein derartig großes soziales Trauma zugelassen wurde. Jetzt versuchen alle, das einfach abzuhaken. Aber ich bin mir sicher, dass diese Erfahrung viele junge Menschen stark geprägt hat. Sie haben kostbare Momente in ihrem sozialen Leben verloren. Jetzt ist die Zeit gekommen, in der sie sich wieder erholen und ein Stück weit Heilung erleben können, indem sie wieder zusammenkommen. Dabei soll auch unser Festival helfen. Ich glaube allerdings nicht an pädagogische Kunst. Ich denke, dass ich den Kindern gar nichts beibringen kann. Sie selbst werden sehr kreativ mit dem Input der Künstler umgehen. Das versuchen wir hier bei Theater der Welt zu erreichen. Hier können die jungen Menschen mit ihrem Einfallsreichtum vollkommen frei die verschiedenen Welten interpretieren. Und es ist mir in der Tat sehr wichtig, dass auch die Kinder hierher kommen und das Festival genießen.
I'm very keen that, you know, the kids also come to visit us and yes, enjoy the festival.
And take part und auch mitmachen.
Of course, yes. And for example, one of the shows.
Natürlich. Es gibt zum Beispiel eine Produktion aus Japan von der Gruppe Seaborg, die eine partizipative Performance aufführt, in der sich die Kinder und alle anderen Teilnehmenden in Tiere verwandeln. Sie können dafür in Kostüme schlüpfen und die Performance gemeinsam aufführen. Alle sind willkommen, nicht bloß zuzuschauen, sondern ganz aktiv dabei mitzumachen.
You are very welcome to join the performance, not only to see, but to join.
Jackie Sommer, Festivalleiterin von Theater der Welt in diesem Jahr. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg fürs Festival. Thank you very much.
Thank you so much.
Ja, und jetzt wird es wieder lauter, denn wir sind bei der Eröffnungsparty des Festivals Theater der Welt.
Es
heute
wird
live in Offenbach. Da gehen wir nachher auch gleich noch hin. Ja, wir haben es jetzt also auch schon gehört. Jackie Sommer hat erzählt, es wird sehr viel gemacht hier beim Festival für Kinder und Jugendliche. Bei dieser Ausgabe sogar Theater für Babys soll es geben. Das kommt aus Kapstadt. Es wird einen Nachtspaziergang geben für Offenbacher mit Teenagern. Also jede Menge Sachen gibt es da. Unter anderem zum Beispiel auch was, was mit Musik zu tun hat. Und da können wir schon mal reinhören. Es ist Cypher Dojo. Und zwar am 15. Juli findet ein internationales Dance Battle statt, ausgerechnet eben von Cypher Dojo hier mitten in Offenbach. Und da kommen nicht nur die talentiertesten Tänzer aus Europa, sondern auch Kinder und Jugendliche dürfen und sollen sogar mitmachen. Und wie Rap Your City, so heißt das Programm, dann klingen wird, davon gibt es hier mal einen kleinen Eindruck. Wir blenden uns aus der Party und ein in Cypher Dojos. Ja, das kann jetzt eigentlich gar nicht so richtig gegenhalten gegen das, was wir hier haben, oder?
Es ist einfach sehr laut hier und die Stimmung ist auch sehr gut, auf jeden Fall.
Ja, wir haben auch Glück mit dem Wetter. Es ist immer noch sehr warm an diesem, ja, wunderschönen Sommerabend.
Ja, am Eröffnungsabend des Festivals Theater der Welt hier im Hafen 2 in Offenbach. Aber wie schon gesagt, es Erstmals findet das Festival ja an zwei Orten gleichzeitig statt und nur etwa 6 Kilometer von hier in Frankfurt gibt es einen anderen Austragungsort des Festivals. Jackie Sommer hat es gerade bei uns im Gespräch ja auch schon gesagt, das ist das Museum Angewandte Kunst.
Genau, und das hat sich in, das ist so ein Stichwort hier immer wieder, Incubation Pod verwandelt. Das Wort Incubation benutzt Jackie Sommer sehr, sehr gerne. Das bedeutet ja sowas wie Ausbrüten, also die Inkubationszeit, das ist ja was, was wir in der Pandemie immer wieder besprochen und davon gehört haben. Und Jackie Sommer wünscht sich für ihr Festival, dass es Heilung vermittelt, Entspannung. Und dazu gibt es sehr, sehr viele interaktive Arbeiten. Wir durften gestern schon mal bei einer Performance, bei der Generalprobe des Amsterdamer Kollektivs Bogart Wandershot, kurz BWDS, mitmachen. Da waren wir in so einem riesigen Zelt im Museum. Da waren wir Teil eines schamanenartigen Rituals, würde ich es jetzt mal so sagen, bei dem 5 Hüter der Elemente auf verschiedenen Leinwänden beschworen, bewegt und besänftigt wurden. Und dann durften wir uns so ganz gemütlich hinlegen zu diesem Sound.
Schon sehr gut hören. Da war eine ganz andere Stimmung als hier. Da konnten wir richtig entspannen. Und das ist auch ein schönes Beispiel für die Gedanken der Festivalleiterin Jackie Sommer. Dieses Bedürfnis nach innerer Einkehr, nach Entspannung. Und die Performerin Bianca van der Schoot hat uns dann auch erklärt, warum dies eine Arbeit ist, die sie selbst während und nach der Pandemie gebraucht hat.
We had to do it, right? We were forced to go inside and to find there, I don't know, some place of rest and recuperation or rejuvenation. Something like that. I think this is good to make space for that and to make time.
Ja, Bianca sagte, wir mussten uns in unsere Wohnung zurückziehen und dort einen Ort des Ausruhens und der Erholung finden. Ich glaube, es ist gut, dafür Raum und Zeit zu schaffen, auch in kollektiver Weise. Es hat eine starke Wirkung, wenn man das mit den anderen zusammen erlebt und nicht nur allein im eigenen Bett, gemeinsam zu träumen, gemeinsam auszuruhen und gemeinsam zu inkubieren. Das sagt hier Bianca van der Schoot. Und ja, André, ich meine, das kann man sich jetzt nicht mehr so vorstellen, weil jetzt hier gerade diese Musik läuft, aber hat das bei dir funktioniert?
Das hat sehr gut funktioniert. Wir hatten einen relativ anstrengenden Tag. Wir haben uns verschiedene Sachen angeschaut, sind durch Frankfurt gelaufen bei ziemlich hohen Temperaturen und dann da so zur Ruhe zu kommen. Wir sind wirklich, glaube ich, beide fast eingeschlafen. Also du hast mich dann am Ende so ein bisschen geweckt.
Stimmt, das war jetzt auch nur so eine Scheinfrage.
Als die Vögel anfingen zu zwitschern, das war das Signal, dass nach einer relativ langen Zeit diese Ruhe vorbei war und dass diese Entspannungsphase beendet war. Das ist etwas, was sehr besonders ist an diesem Festival, weil die Besucherinnen und Besucher sich zum Beispiel dort auch im Museum akupunktieren lassen können. Die können in so ein Bällebad hineingleiten und sich einen Uterus umschnallen. Also das ist etwas, worauf großen Wert gelegt wird, dass man körperlich in andere Zustände kommt und einfach auch mal in einen angenehmen körperlichen Zustand. Das ist auch nicht unbedingt immer so im Theater.
Genau, dort im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt, da gibt es auch eine VR-Projektion. Und da gibt es auch für die, die es ganz ausreizen wollen, am 8. Juli eine lange Nacht. Dann kann das Publikum 20 Stunden dort verweilen und ganz unterschiedliche Erfahrungen machen, mit oder ohne VR. Das ist übrigens ein Schwerpunkt hier bei Theater der Welt, virtuelle Erfahrungen.
Ja, und der Schwerpunkt ist eben auch, wir haben es jetzt mehrmals gehört, die beiden Orte und der Fluss, der Main, der Frankfurt und Offenbach verbindet, der wird auch vom Festival für verschiedene Aktionen genutzt. Mehrere mobile Forschungsstationen zum Beispiel sind entlang des Flusses aufgebaut worden. Offenbacher und Frankfurter Kunststudierende beschäftigen sich dort damit, wie sich der Planet Erde retten lässt.
Ja, und eine von diesen Studentinnen ist jetzt bei uns. Das ist Laila Sadie Tuis von der Städelschule in Frankfurt. Und neben ihr steht ihr Professor Benjamin Förster-Baldenius. Er ist selbst Theatermacher, darstellender Architekt und Professor im neu geschaffenen Studiengang Cohabitation. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Benjamin Förster-Badenius, Sie sind ja kein Unbekannter mehr, auch bei Theaterwelt, nicht überhaupt bei den meisten Festivals. Wir erinnern uns an Außenaufbauten bei der Ruhrtriennale, an Theater der Welt in Mannheim, wo Shabby-Shabby-Apartments aufgebaut waren. Wir haben uns in Pristina getroffen, wo ihr ein Projekt auch mit jungen Leuten gemacht habt, einen Pool gebaut habt in die Stadt für die Anwohner dort. Also eigentlich alter Hauding, sehr erfahren. Aber vielleicht müssen wir mal ganz kurz erklären, was ist denn dieser Studiengang Cohabitation, was bedeutet das?
Ja, da sind wir auch gerade dabei, das noch rauszufinden. Cohabitation ist eigentlich der Versuch der Städelschule, so ein bisschen auf die Fragen zu reagieren, die heute so virulent in der Welt sind. Das sind natürlich so Sachen wie die Diversität auf der einen Seite, unsere Verbindung zur Natur auf der anderen Seite, Nachhaltigkeitsfragen, Fragen, wie man überhaupt gemeinsam leben kann und dafür sozusagen einen Raum zu schaffen an der Kunsthochschule.
Ja, und diese Räume werden ja jetzt offensichtlich auch beim Festival geschaffen, nämlich am Fluss. Leila Saidi, Tuis, was macht ihr denn da? Was genau findet denn da statt? Was können die Studierenden dann da für die Besucher auch bieten?
Ja, also wir haben unterschiedliche Arbeiten, die sich mit Frankfurt und der Main und Offenbach beschäftigen. Und viele von diesen Arbeiten sind interaktiv und es geht viel um Begegnungen und die Magie, die dann passieren kann. Und wir haben unterschiedliche Arbeiten. Eine von unseren Studierenden, Yuki, die hat die Fischermänner am Main eine Umfrage gemacht und hat dann diese Fische als Drache dann gebaut. Dann kann man sehen, die Fische aus dem Main. Und ich habe eine Arbeit gemacht, in der ich einen Anrufbeantworter habe und dann nehme ich alle Geschichten auf und die kann man auf einer Installation hören. Also das ist noch, die Arbeit läuft noch und wenn Sie eine Geschichte haben, können Sie gerne anrufen und anonym unter 06987001901 und dann erzählen Sie eine Geschichte, eine traurige, eine Liebesgeschichte, eine Anekdote, wie auch immer und dann können wir sie im Festival ausstrahlen.
Habt ihr denn irgendwelche Vorgaben gehabt, was ihr da, also hat der Professor Förster-Badenius irgendwas gesagt, was ihr machen müsst?
Nee, wir haben sehr viel Freiheit in der Städelschule und es ist sehr experimentell alles und wir kriegen sehr viel, wir werden motiviert, immer irgendwas Neues zu machen und wir versuchen halt, uns zu entwickeln als Künstlern und ja, einfach zu pushen und gucken, wie weit wir kommen können. Ja.
Und es gibt eine Zusammenarbeit mit den Studierenden von der Hochschule für Gestaltung hier in Offenbach. Klappt das gut? Weil wir haben ja am Anfang der Sendung gesagt, dass es immer so ein kleines Geschmäckle gibt zwischen den beiden Städten.
Ja, also ich als Städelschule-Studentin finde ich erstaunlich, dass sie in Gruppen arbeiten können, dass das
sie,
bei denen
sie
gelingt.
Sind die Offenbacher.
Das. Ja, und dann arbeiten in Gruppen. Wir haben Moos aus dem Taunus gebracht und die gießen das in eine Performance, was sich unheimlich schön ist. Und die haben auch ein Horn, wo man hören kann, Aufnahmen von der Stadt und genau, die arbeiten in Gruppen, in der Stillschule sind wir sehr Individualisten und jeder hat sein eigenes Projekt.
Benjamin Förster-Badenius, was ist denn für Sie jetzt so der Schwerpunkt, wenn Sie auf diese Arbeiten gucken im Theater der Welt Festival? Was möchten Sie denn mit den Studierenden da eigentlich in den Mittelpunkt stellen? Oder ist es wirklich vollkommen frei und jeder kann da tatsächlich erstmal jeder und jede machen, was sie möchten?
Es ist natürlich ein sehr weites Feld. Man macht ein Theaterfestival, was in zwei Städten stattfindet. Man versucht auch diesen Bogen zu spannen. Was sind eigentlich diese zwei Welten, die diese beiden Städte schon zeigen? Dann macht man ein Projekt zusammen mit einer Gestaltungshochschule, die halt noch ganz anders tickt als so eine sehr freie Kunsthochschule. Dann gibt es ein Thema von der Programmdirektorin, was gesetzt ist, wo man sich sozusagen mit der Frage des Zusammenlebens und des Umgangs miteinander sehr stark auseinandersetzt. Und dann gibt es auch noch die Räume, an denen das stattfindet. Und ich hatte immer das Gefühl, das ist schon wahnsinnig viel Herausforderung für die Studierenden, da überhaupt das hinzukriegen, dazu was zu arbeiten. Deswegen haben wir uns eigentlich bemüht, gemeinsam auch mit Heiko Schupelius, die szenischen Raum an der HFG Offenbach unterrichtet, und Kai Vöckler, der Design unterrichtet, das eigentlich sehr offen zu halten erstmal und zu schauen, was kommt denn eigentlich, wenn man die Studierenden mit diesen Fragen überhaupt konfrontiert.
Gibt es denn schon erste Lösungen für die Weltrettung?
Für die Weltrettung gibt es keine Lösung. Das ist auch, es gibt aber Fragen. Und das ist eigentlich das Wichtige und das ist auch das, was ich denke, was man im Studium lernen muss, ist die richtigen Fragen zu stellen, viel mehr als die richtigen Antworten zu haben. Die Antworten können dann unter Umständen von Wissenschaftlern kommen, von Politikern, von Leuten, die Entscheidungen stärker fällen. Aber was sozusagen die Studierenden, gerade wenn sie einen künstlerischen Studiengang sich dafür entschieden haben, ist eigentlich, dass sie wirklich starke Fragen auf den Tisch legen wollen. Und es gibt eine Arbeit, die möchte ich noch mal kurz erwähnen, die wir nicht geschafft haben zu realisieren, von einer sehr, sehr, sehr jungen ukrainischen Studentin, die sich erst überlegt hat, sie macht irgendwie sowas mit Spiegelglas oder sowas. Und da hat sie mit ihrem Vater telefoniert, der gerade in die ukrainische Armee eingetreten ist. Und der hat irgendwie gesagt, ja, hier liegen so viele Patronenhülsen rum, also Granatenhülsen. Vielleicht ist das ein interessantes Material für dich. Und dann hat sie ihre gesamte Arbeit darauf aufgebaut, eine von diesen Granatenhülsen aus der Ukraine zu Theater der Welt zu bringen. Und ist damit leider vor 3 Tagen dann an der polnischen Grenze gescheitert. Sie hatte diese Granatenhülse, die ist wirklich so 1 Meter groß und sehr schwer, extra wie ein Kunstwerk dekoriert, was sie dann hinterher wieder abwaschen wollte. Und dann wurde ihr aber an der Grenze gesagt, sowas kann man nicht exportieren aus der Ukraine.
Leila, ich würde jetzt einfach noch mal einmal sagen, noch mal die Nummer sagen für die Leute, die Geschichten haben für ihr Projekt.
Ja, also sehr gerne. Rufen Sie uns gerne anonym unter 069 87 001 901. Und wir sind noch dann am 8.7. im Museum für Angewandte Kunst und am 14. Juli im Rathausplatz im Offenbach am Main.
Super, ganz vielen Dank. Da gibt es viel zu entdecken, ganz offensichtlich, und viele wichtige Themen, die da angesprochen werden. Vielen Dank, Benjamin Förster-Baldenius und Leila Zaidi-Tuis.
Ja, viel Spaß noch bei der Party.
Ja, vielen Dank.
Danke, gerne.
Ja, und wir machen weiter mit Begleitmusik von Babies of Control hier.
Ist gerade wieder ein bisschen leiser geworden.
Ein bisschen
also
bei der
geht so durch verschiedene Stadien.
Genau, aber die Stimmung ist immer noch wirklich sehr, sehr gut. Alle sind beschwingt, hat man den Eindruck. Wir senden live aus Offenbach von der Eröffnung des Festivals Theater der Welt. Und ein Schwerpunkt neben den Arbeiten für und mit jungen Leuten, das ist die VR-Technologie. Gleich 5 Arbeiten gibt es hier zu sehen. Wir haben es vorhin schon mal kurz erwähnt. Erstmals hat der thailändische Filmemacher Apichat Pong Verasethakul eine VR-Installation fürs Theater gebaut. Die ist jetzt hier in der Alten Schlosserei in Offenbach zu erleben. Und wir durften gestern schon rein. Und ich kann nur sagen, alleine für diese Erfahrung, für diese Performance lohnt es sich eigentlich, hierher nach Offenbach zu kommen. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Also ein bisschen mehr verraten wir am Samstag im Theatermagazin Rang 1, was da genau passiert. Aber das hat uns ziemlich mitgenommen. Stimmt's, André?
Ja, das ist wirklich ein Erlebnis, auf das man auch nicht unbedingt vorbereitet wird, weil es erstmal ganz harmlos beginnt, das kann man, glaube ich, schon sagen. Und dann wird man wirklich aus der realen Welt rausgeführt in die Welt der Virtual Reality. Und wie du schon gesagt hast, mehr darüber verraten wir am Samstag in Rang 1 ab 14.05 Uhr. Da gibt es dann nämlich gleich mehrere VR-Konzepte und Projekte, die wir vorstellen. Und danach, nach dem, was wir da gesehen hatten, konnten wir diese beruhigende, schamanische,
ja,
Erholungs-Ritualgeschichte
genau,
sehr gut gebrauchen.
Genau. Und es gibt noch einen weiteren Spielort des Festivals. Das ist das Frankfurter Bockenheimer Depot hier bei Theater der Welt. Da wurden wir dann mit einem Nachtmarsch von 100 Monstern überrascht und diesmal ganz ohne VR-Brilleneinsatz.
Genau, Ho Tzu Nien aus Singapur lädt dazu ein. Das Publikum begegnet in dem riesigen ehemaligen Straßenbahndepot verschiedenen Spukgestalten aus der japanischen Folklore. Die hat der Ho Tzu Nien jedoch um ganz neue Monster noch ergänzt, um japanische Kriegsverbrecher, Berufssoldaten und Spione aus dem Zweiten Weltkrieg nämlich. Und uns hat er verraten, inwieweit auch diese Arbeit zum großen Festivalthema der Heilung sehr gut passt.
I think the first step of healing is that one is necessary to face one's trauma and to face, let's say, the darker periods of one's history or, you know, of one's biography.
Der erste wichtige Schritt für eine Heilung liegt wohl darin, sich den persönlichen Traumata zu stellen und damit auch den dunkleren Kapiteln der eigenen Geschichte. Ich glaube, anders ist keine Heilung möglich. Insofern ist der Nachtmarsch in gewisser Weise ein erster Schritt in diese Richtung. Ich würde mir wünschen, dass das Publikum nach der Erfahrung mit unserer Aufführung gereinigt in die Zukunft gehen kann.
One could also be cleansed and move on after that.
Und muss der Zuschauer hier in Frankfurt sehr viel wissen über die südostasiatische Geschichte und politische Entwicklung?
Yes, in a sense that's also what I'm curious about, and that I would say is a kind of interesting challenge for the project, I would say.
Das frage ich mich in gewisser Weise auch. Das ist eine interessante Herausforderung für uns. Wir versuchen natürlich, unsere Arbeit so aufzubauen, dass auch Menschen mit wenig Vorkenntnissen einen Zugang finden können.
So I would say that I don't expect, let's say, the German audience to understand every single historical reference.
Ich erwarte nicht, dass das deutsche Publikum jede geschichtliche Anspielung versteht. Zugleich aber habe ich die Hoffnung, dass sich die Wirkung trotzdem vermitteln lässt und dass man verstehen kann, was ich auszudrücken versuche.
You know, many parts of like histories of different cultures and nationalities are distant from us.
Die Geschichte unterschiedlicher Länder liegt oft sehr weit auseinander. Aber mir ist es ganz wichtig, dass wir uns die Mühe geben, uns trotzdem gegenseitig zu verstehen. In gewisser Weise sind diese Erfahrungen der Vergangenheit nämlich gar nicht so weit voneinander entfernt.
So even going back to the Second World War, of course this would connect in a sense very much with German history.
Man muss ja nur an den Zweiten Weltkrieg zurückdenken. Natürlich lässt sich das sofort mit der deutschen Geschichte verbinden. Aber ich habe bereits mehrere Jahre in Deutschland gelebt und ich weiß, hier wird die Zeit des Krieges intensiv reflektiert. Aber wenn ich das sagen darf, dieses Reflektieren findet sehr eurozentristisch statt, was durchaus verständlich ist. Aber wenn wir uns nur darauf beschränken, werden wir niemals in der Lage sein, wirklich über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.
You know, for me, much of the problems of the world today that continues is precisely this lack of connection.
Für mich bestehen viele Probleme, die wir aktuell auf der Welt sehen, darin, dass wir uns nicht verbinden und nicht verstehen, dass wir alle von ähnlichen Traumata betroffen sind. Die Geister und Monster, von denen wir heimgesucht werden, sehen vielleicht in unseren Kulturkreisen unterschiedlich aus. Womöglich kommen sie aber aus tieferen Schichten unseres Daseins, die sowohl in Europa als auch in Asien ganz ähnlich sind.
Ho Sun Yen, thank you very much.
Thank you very much. Yeah, it was lovely speaking to you.
Ho Sun Yen aus Singapur, einer von vielen internationalen Künstlern hier beim Festival Theater der Welt.
So, und hier wird gerade schön gesungen, wieder mal, live in Offenbach. Und wenn man zwischen Offenbach und dem Frankfurter Main sich bewegt, am Main entlang, da haben wir ja gerade schon gehört, da hat Benjamin Förster-Baldinius mit seinen Studierenden diverse Projekte am Start. Und da gibt es noch was, da gibt es nämlich Bänke, auf denen kann man sich ausruhen und Geschichten hören. Und diese Bänke, das sind so also auf diesen Bänken kann man dann über eine App Audio-Performances hören der Gruppe Ligner. Und eine Bank steht hier übrigens auch auf dem Gelände von Hafen 2, haben wir schon gesehen. Und da kann man so anregende Pausen einlegen. Meet Me at the Bench heißt das Projekt. Exercises in Taking a Break. Also es geht mal wieder um sich ausruhen, durchatmen, Pausen machen. Und da gibt es zum Beispiel eine Geschichte zu hören wie diese hier.
Sie werden sich in Sekundenschnelle von dem Wissen lösen, was eine öffentliche Bank für Ihren Alltag bedeutet. Sie werden fast vergessen, wozu die Bank normalerweise dient. Sie haben nur noch die Bank vor sich. Nähern Sie sich ihr langsam. Versuchen Sie, sie zu berühren, ohne sie zu berühren. Versuchen Sie, sich hinzusetzen, ohne sich hinzusetzen. Versuchen Sie, sich hinzulegen, ohne sich hinzulegen. Spüren Sie, wie sich Ihre Taubenarme ausbreiten.
Les énergies passant de vos hanches.
wie die Energie von den Hüften über die Wirbelsäule bis zu den Armen und Fingerspitzen fließt.
Allant jusqu'au bout des doigts, comme
wie Taubenflügel in den Himmel und wie ihr Körper in Wellen zur Sonne der Hoffnung fliegt.
Ja, ich kann mir nicht so gut vorstellen, wie das gehen soll, zu berühren und nicht zu berühren, zu nähern, nicht zu nähern. Das war Sora Snake aus Kamerun mit einer Geschichte auf einer der Bänke. Und wer uns jetzt erklären kann, was dahinter steckt, das ist Ole Frahm, einer von den drei Mitgliedern von Ligner. Herzlich willkommen.
Guten Abend. Hallo.
Also, das war ja nur ein kleiner Ausschnitt. Was genau erzählt denn Sora Snake hier in seiner Geschichte?
Ja, das eine, was uns in dem Projekt beeindruckt hat, war, dass tatsächlich die Menschen, die tendenziell eben aus kolonisierten Ländern kommen, ganz anders die Bänke sehen, als wir sie jetzt hier in Europa oder Main sehen würden. Nämlich wir sehen sie als Orte des Ausruhens, des Entspanntseins. In Kamerun, aber auch in Indonesien oder in anderen Ländern sind die Bänke eigentlich Reste kolonialer Herrschaft. Und es ist genau die Frage, wie kann man sich eigentlich dieser kolonialen Herrschaft nehmen? Panayidra aus Maputo in Mosambik hat erzählt auch die Geschichte aus der Perspektive einer Gartenbank. Das heißt, man setzt sich auf die Gartenbank und eigentlich setzt man sich als Kolonisator auf diese Bank. Und das ist auch bei Sora Snake natürlich so eine Frage, wer herrscht, wer ist eigentlich zugleich? Als wir das Projekt begonnen haben, dachten wir mal, die Bank ist eigentlich das, wo sich alle zugleich sitzen. Die Könige sitzen eigentlich nicht auf der Bank, die Höhergestellten sitzen nicht mit einem auf der Bank. Das ist sozusagen so eine universale Gleichheit, ist da denkbar. Und dann mussten wir doch in der Recherche und dann in der Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen dankenswerterweise feststellen, nein, das ist nicht so. Und wir müssen tatsächlich auch da nochmal über die Frage, wie können wir überhaupt universale Gleichheit herstellen? Wie kann man, was ja eben auch schon gesagt wurde, wie kann man eigentlich aus diesem eurozentrischen Blick auf die Welt rauskommen und die zerstreuen, vervielfältigen?
Also bieten diese Bänke jetzt im Grunde genommen die Möglichkeit für die Besucherinnen und Besucher hier aus der Region, sich selbst vollkommen anders wahrzunehmen. Also gar nicht mal unbedingt nur Geschichten zu hören, sondern auch über sich selber anders zu reflektieren.
Ja, aber vor allem eben tatsächlich erstmal Künstlerinnen aus Orten zu treffen, wo die meisten nicht hingegangen oder hinkommen werden. Also ja, und in Kamerun, wir haben Montevideo in Uruguay, wir haben also wirklich aus ganz, tatsächlich versucht, auch den Globus umspannt. Und ich möchte betonen, dass es jetzt nicht nur hier an den Bänken zu hören ist, das ist eine App, die kann jede und jeder in den App-Stores, Android und iOS runterladen. Die heißt Meet Me at the Bench, also relativ einfach zu merken. Und dort trifft man eben dann die verschiedenen Stimmen von New York bis eben Maputo.
Das heißt, Ole Frahm, man muss gar nicht nach Offenbach kommen. Man kann eigentlich auch sich die App nehmen und auf irgendeine Bank in seiner eigenen Stadt sich setzen mit der App und die Geschichten.
Na, uns war wichtig, dass sie eben nicht nur in Deutschland gehört werden, sondern tatsächlich dann auch die Künstlerinnen, die an den verschiedenen Orten in der Welt sind, dort die runterladen können. Wobei das natürlich dann oft auch durch die Regime begrenzt wird. Wir haben einen chinesischen Beitrag von jemandem, also wir haben sehr viele Exilbeiträge, weil natürlich Exil eine der Fragen der letzten Jahre ist und wir viele Künstlerinnen angesprochen haben, die dann zum Teil dann, während wir mit ihnen in Verhandlungen waren, ins Exil mussten, weil sie zum Beispiel russischen Künstlerinnen plötzlich vertrieben wurden. Also sie wirklich eine Razzia hatten und dann tatsächlich Hals über Kopf das Land verlassen haben. Und in China zum Beispiel, glaube ich, kann man sie nicht runterladen. Aber eigentlich ist die Idee, das ist auch weltweit, das ist ja bei App, das Smartphone hat ja tatsächlich so ein universales Moment zumindest. Also wenn natürlich viele Leute sich das leisten können.
Das sagt Ole Frahm von Ligner und wir wünschen viel Erfolg, wenn Sie hier in Offenbach am Main, zwischen Offenbach und Frankfurt am Main entlang gehen. Setzen Sie sich doch mal auf die Bank, laden sich vorher die App runter und lauschen Sie mal den Geschichten, die Sie Ligner zusammengetragen hat.
Aber eben auch wo auch immer, in Berlin oder Hamburg oder auf dem Land.
Dankeschön und viel Spaß noch.
Danke.
Ja, das Festival Theater der Welt verbindet die Welten. Es ist ein Wanderfestival seit 40 Jahren. Alle drei Jahre findet es statt, das letzte Mal in Düsseldorf. Die Idee dazu hatte vor 40 Jahren das Internationale Theaterinstitut und die Präsidentin, seit einem Jahr ist sie das, ist jetzt bei uns im Gespräch, Yvonne Büdenhölzer. Wir freuen uns sehr, schönen guten Abend.
Guten Abend, schön euch zu sehen.
Ja, wir haben ja schon viele Abende miteinander verbracht, viele Jahre beim Eröffnungsabend des Theatertreffens. Und vielleicht müssen wir als erstes fragen, wir waren ja alle gemeinsam in den Backchen, in dieser ziemlich krassen Aufführung aus Tokio. Wie ging es Ihnen?
Also ich fand es einen ganz großartigen Abend. Ich wusste ehrlich gesagt nicht so ganz, was auf mich zukommt. Ich hatte einige Ausschnitte gesehen und wenn man das so in einer Kurzvariante sieht, dann stellt sich das doch mal anders dar, als dann doch in diesem 150-minütigen, wirklich virtuosen Abend. Ich habe dann auch wieder so in meiner alten Theatertreffen-Tradition so Kriterien angelegt, wäre das jetzt eigentlich bemerkenswert? Ich würde sagen, das ist bemerkenswert. Ich fand das von dieser Chor unglaublich, wie die ohne Dirigat diese Songs da gesungen und performt haben, aber auch die drei SchauspielerInnen, PerformerInnen, TänzerInnen, einfach sehr virtuos und unglaublich toll gearbeitet. Und diese Story ist natürlich unglaublich krude und trotzdem schaffen sie es, dass sie am Ende mit vielleicht so ein paar Durchhängern da doch noch am Ende auch zusammen erzählt wird. Also ich hatte einen guten Abend.
Gibt es denn bei Ihnen nach 11 Jahren Theatertreffen und so viel Produktionen aus dem deutschen Stadt- und Staatstheatersystem überhaupt so eine Sehnsucht, vielleicht mal über diesen Tellerrand hinaus, ganz andere Ästhetiken aus anderen Ländern so intensiv jetzt zu erleben?
Naja, das Interesse gibt es eigentlich schon immer, aber ich glaube, wenn man Theater macht, dann beschränkt man sich ja nie auf das eigene vor der Haustür und das ist ja auch in Berlin an vielen Orten zu erleben. Aber ich finde jetzt auch das Besondere an dem Programm, was Shaki Soma kuratiert hat, ist, dass es viele Namen beinhaltet, die man kennt. Susanne Kennedy, Thiago Rodriguez, Bitte Batalan ist hier, aber auch viele KünstlerInnen, die neu sind. Und das ist, glaube ich, die große Qualität des Festivals schon immer gewesen, dass man KünstlerInnen entdecken kann, die dann vielleicht auch an anderen Orten wieder auftauchen. Und da bringt Shaki Soma natürlich schon eine komplett andere Perspektive mit, als wir hier vor Ort geprägten KuratorInnen.
Sie haben einer der Eröffnungsreden vorhin gesagt, dass so ein Festival, wenn es schon so alt ist, 40 Jahre, dass es dann einfach sich nochmal auch vielleicht neu erfinden muss und neu strukturiert werden könnte. Und wir wissen ja, dass Sie das Theatertreffen auch ein bisschen aufgemischt haben mit der Frauenquote in der Regie. Gibt es denn schon Ideen, was hier nochmal anders werden könnte bei diesem Festival? Immerhin haben wir das erste Mal eine nicht-europäische Leiterin. Wir haben zwei Standorte, was es so, glaube ich, nur bei der Documenta gab, mal mit Athen und Berlin. Gibt es denn schon Pläne, was zu verändern?
Also das sind ja schon erste Veränderungen und die kann man, glaube ich, noch weiterentwickeln. Also sicherlich auch behutsam weiterentwickeln, weil ich glaube, es ist nicht die Idee, dass man einfach internationale KuratorInnen holt, die das Festival machen, sondern ich glaube, dass das Festival das Potenzial hat, noch mehr in auch kleinere und mittlere Städte zu wandern. Und da gibt es auch erste Überlegungen für das Festival 2026. Also nächste Woche Montag oder übernächste Woche Montag wird es bekannt gegeben, wo es hingehen wird. Und da gibt es einige Ideen und Konzepte. Und diese Öffnung hier mit den unterschiedlichen Häusern oder auch Kunstformen, dass ein Museum zum ersten Mal integriert ist, ist einer dieser Öffnungsideen, die wir haben. Und die werden wir auch noch weiterentwickeln. Und alles Weitere dann an der Pressekonferenz am 10. oder 11. Juli.
Ja, das ist natürlich spannend, vor allen Dingen, weil wir auch festgestellt haben, Theater der Welt hat ja bislang zum Beispiel nur zweimal im Osten Deutschlands stattgefunden, 1996 in Dresden und 2008 in Halle. Da wird es auch mal wieder Zeit, oder?
Ja, definitiv. Sie dürfen gespannt sein.
Okay, das klingt ja schon mal vielversprechend.
Okay, dann sind wir gespannt und hoffen wir, dass es diesmal eine ostdeutsche Stadt trifft, wo das Festival dann in 3 Jahren zu Gast sein wird. Vielen Dank, Yvonne Büdenhölzer, Präsidentin des ITI.
Vielen Dank.
Und viel Spaß noch jetzt ebenso bei der Party. Und ja, das war's schon von Fazit heute live aus Offenbach von der Eröffnung des Festivals Theater der Welt. Hier gibt es jetzt noch, also wir haben zwar Musik im Hintergrund, aber jetzt gibt es noch mal ganz exklusiv mit noch besserer Qualität für Sie ein bisschen Musik von der Offenbacher Band Baby of Control. Die hat uns ja hier durch die Eröffnungsparty in Hafen 2 begleitet. Ja. Danke für Ihr Interesse.
Ja, danke auch an unser Fazit-Team heute. Jeanette Singer und Rudolf Zoller, Boris Böhle und Daniel Evers. Morgen gibt's Fazit dann wieder wie gewohnt aus dem Studio in Berlin.
Genau. Und für heute verabschieden sich Sonja Burkhardt
und André Mumort. Tschüss.
Tschüss.